Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, in der letzten Folge hatten wir ein Interview über das Thema Amyloidose gehabt. Wir haben einiges gelernt, was es für verschiedene Formen gibt, warum das so spät vielleicht diagnostiziert wird und was die klinischen Ausprägungen sind. Also wie stellt sich die Krankheit letztendlich dar?
Genau, es gibt verschiedene Organe, die betroffen werden können. Und was ganz wichtig war, glaube ich, auch zu erfahren ist, dass die Diagnose sehr, sehr spät gestellt wird, nämlich fast jenseits also des 70. Lebensalters, muss man sagen. Das hat mich doch sehr erschrocken, muss ich sagen, dass die Patienten doch einen langen Leidensweg haben, bis dann am Ende des Tages jemand auf die Idee kommt, die Diagnose der Amyloidose zu stellen.
Umso wichtiger ist es ja, dass diese Diagnose früh gestellt wird, weil das Thema ja ist, umso später ich mit der Therapie anfange, umso schlechter sind auch die Ergebnisse oder auch die Überlebenswahrscheinlichkeit tatsächlich von den Patienten. Und dass der Hauptgrund ist, dass diese Erkrankung einfach nicht bekannt ist, dass es so spät diagnostiziert wird.
Hören wir uns doch mal an, was er uns zur Therapie und zu den Therapiemöglichkeiten erzählt. Wenn ich jetzt einfach mal fragen würde, wann fallen die Patienten das erste Mal auf? Wann fallen die Patienten für Sie, die Sie in Ihrer Sprechstunde sehen, wann fallen die Patienten tatsächlich mit, also wann stellen die sich bei Ihnen vor? Was ist das Durchschnittsalter?
Also ich würde sagen, über 70 Jahre alt in der Regel, also jünger eher nicht. Es sei denn, die haben pfiffigen Kardiologen oder Hausärzte, die auch sofort auf die Idee kommen und auch die Beschwerde oder Befundkonstellation wie ein Puzzleteil zusammenbringen und sagen, okay, als Lotsefunktion, das kann Amyloidose sein, dann schicke ich meinen Patienten zu einem Zentrum, das intensiv untersucht wird. Wenn man das nicht macht, dann ist es tatsächlich zu spät immer. Die kommen mir immer im Endstadium. Das ist auch nicht schlimm, besser als nichts. Aber wenn wir im früheren Stadium solche Patienten erwischen und auch mit den aktuell verfügbaren Tabletten behandeln können, dann wird die Prognose über Lebensmöglichkeiten und Lebensqualitäten danach werden deutlich besser aussehen.
Muss man die Familienmitglieder untersuchen? Wenn man jetzt so einen 70-jährigen Patienten bei Ihnen hat, muss man in die Familie schauen?
Sehr guter Punkt. Erstdiagnose, eine ATTR-Amyloidose, muss man eigentlich immer genetisch untersuchen lassen, rauszufinden, ob das diese genetisch bedingte Form ist oder nicht. Wenn Sie genetisch bedingte Form finden, dann müssen die alle Familienmitglieder sollen sich oder würden wir sagen, zumindest einmal sich kardiologisch vorstellen sollen mit der Frage nach Amyloidose.
Gut, angenommen, die haben eine genetische Form, diese Familienmitglieder. Was ist dann eigentlich die Vorgehensweise? Muss man dann die Patienten regelmäßig sehen in ihrer Sprechstunde oder wie geht man präventiv vor?
Ja, sehr gut. Prävention fängt mit der Kontrolle an. Wir gucken uns detailliert an, ob die Erkrankung schon im Herzen oder woanders manifestiert ist. Und das kann man neurologisch, weil das kann auch Nervensystem betreffen. Bei den genetischen Formen, je nach Mutation, manche Mutationen sind in der Regel im Nervensystem dominant, manche Mutationen im Herzen dominant. Das kann man anhand der Mutation sehr gut auseinanderhalten und dementsprechend Patienten intensiv untersuchen. Das heißt ja nicht, dass sie sich verrückt machen müssen, nur unter regelmäßigen kardiologischen Kontrollen, wenn es soweit ist, frühzeitig mit der Therapie anfangen, im sehr frühen Stadium, damit man die Fortschreitung sehr gut bremsen kann und dann im Frühstadium bis auf Weiteres erstmal Patienten unter Kontrolle haben kann.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der schon deutliche Amyloid-Ablagerungen im Herzen hat? Welche Möglichkeiten hat er? Können diese Amyloid-Ablagerungen aufgelöst werden durch eine bestimmte medikamentöse Therapie oder sorge ich nur dafür, dass nicht noch mehr Amyloid-Ablagerungen kommen? Was muss ich tun?
Das wäre super, aber noch nicht möglich, dass man die bereits abgelagerte Eiweiße können wir noch nicht rückgängig machen, aber es gibt eine oder andere Therapiemodalitäten, die in der Pipeline sind und erprobt werden. Höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren werden wir darüber auch viel hören. Aber aktuell, wir haben verfügbare Medikamente, die dafür sorgen, dass die Fortschreitung deutlich gebremst wird. Und wir sind auch sehr froh, in jüngster Zeit haben wir neue Medikamente bekommen, auch ganz frisch auf den Markt gekommen ist, auch bis, das auch bis zum 100% sozusagen, dass die Fortschreitung bremsen kann.
Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wenn dieses Medikament genommen wird, wie darf ich mir das Medikament vorstellen? Ist das eine Tablette? Ist das eine Spritze? Was ist das?
Also das Medikament sorgt dafür, dass diese Struktur, wovon ich gesprochen habe, ihre Stabilität beibehält.
Das heißt,
nicht sich verfällt,
genau.
Und nicht Löslichkeit verliert,
genau.
Und nicht damit anfängt zu ablagern. Das Medikament sorgt dafür, diese Tetramerform, diese 4 Stück Eiweiß zusammenbleibt,
ja.
Und dementsprechend gewisse Stabilität beibehalten wird. Das nennt man deswegen so Art, also solche Therapieart nennt man als Stabilisator.
Gibt es noch andere Arten von Therapieformen? Also
genau.
Das ist das erste Mal, dass das Fortschreiten der Therapie, der Symptome nicht weiterkommt. Das habe ich verstanden. Das heißt, das, was ich habe, bleibt so, wie es ist und es schreitet nicht mehr vor.
Es gibt genau andere Therapieart, die auch die Fortschreitung bremst. Das ist aber im Bereich der Leber seine Auswirkung ansetzt. Die sind Silencer, nennt man das. Die sorgen dafür, dass Transthyretin als Protein in der Leber normalerweise 90% produziert wird, nicht produziert wird. Also das heißt, Produktion von diesem eigentlich für physiologisch notwendigen Protein in der Leber gehemmt wird. Deswegen, solche Patienten sollen danach zum Beispiel Vitamin-A-Substitution bekommen, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Protein ist zuständig für den Transport von Vitamin A und Schilddrüsenhormone.
Müssen Sie auch Schilddrüsenhormone nehmen? Oder?
Nee, das nicht tatsächlich, weil Schilddrüsenhormone werden nur noch 10% von diesem Protein transportiert. Okay. Deswegen brauchen die auch keine Sorgen wegen Schilddrüsenhormonen machen. Nur Vitamin-A-Substitution, aber sehr wichtig.
Muss auf jeden Fall gegeben werden.
Richtig.
Und gibt es Nebenwirkungen von den Medikamenten?
Klar, also das darf man auch nicht vergessen. Die sind in der Regel sehr gut verträglich, muss man sagen. Aber gibt es immer wieder mal Patienten, wie bei jedem Medikament, diese Medikamente auch nicht vertragen, mit Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Übelkeit am Anfang. Ich sag's immer, geben Sie Ihren Körper ein paar Tage Zeit, dass der Körper mit dem Medikament sich erstmal anfreunden kann und dann wird sich irgendwann pendeln. Und das ist auch der Fall tatsächlich. Bei den Stabilisatoren, muss man sagen, hört man nicht so viele relevante Nebenwirkungen. Bei den Silencer, also diese Produktionshemmer in der Leber, die sind eher so Subkutanformen, da muss man die spritzen oder als, über die Vene als Infusion bekommen.
Yeah.
Die können tatsächlich mit den häufigeren und auch manchmal relevanten Nebenwirkungen verbunden sein. Aber das muss auch nicht sein. Es gibt ja zum Beispiel eine neue Art von denen, dass man nur selber auch subkutan wie Insulin spritzen kann. Also deswegen kann man beides in Erwägung ziehen, je nachdem, was für eine Amyloidose wir sehen, wie die Patienten Eigenschaften aussehen. Und dann dementsprechend kann man eine individuelle Entscheidung machen.
Ja, das war ja ein sehr intensiver, aber so wie ich verstanden habe, noch ein ziemlich oberflächlicher Überblick über die Amyloidose, weil es geht ja noch viel tiefer rein. Ja, das ist immer nur so ein bisschen angeteasert.
Ja, und daran siehst du, wie die Therapiemöglichkeiten sind. Und das Spannende daran ist, je früher die Diagnose erkannt wird, desto besser würde es dem Patienten gehen. Das heißt, der Leidensdruck wäre deutlich geringer. Und der Clou ist es, niedergelassene Kollegen oder ärztliche Kollegen per se, ob das nun Kardiologen sind, Allgemeinärzte sind, tatsächlich aufzuklären über die Symptome und über die Möglichkeiten der Therapie, muss man ehrlich gesagt sagen, und dann zu schauen, gibt es doch nicht doch Früherkennungsmerkmale. Mhm. Und das Zauberwort wird sein, frühe Aufklärung.
Und vielleicht haben wir dann keine seltene Erkrankung mehr, sondern eine häufige Erkrankung, weil einfach viel mehr Leute auch damit diagnostiziert werden.
Auf jeden Fall. Jetzt für mich zum Wissen, wenn Patienten jetzt angenommen diese Diagnose gestellt bekommen haben, gibt es bestimmte Zentren in Deutschland? Gibt es so einen Verbund, wo Patienten sich vorstellen können, wo man schauen kann, wo es Spezialisten gibt für Amyloidose, Experten oder wie darf ich mir das vorstellen? Wo dürfen sich Patienten hinwenden?
Wir versuchen tatsächlich, es gibt auch ein Positionspapier von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 2023. Wir versuchen momentan Amyloidose-Netzwerke aufzubauen, in denen die Patienten auch diese diagnostischen Wege und Therapiemöglichkeiten schnellst wie möglich erledigen können, weil bei solchen Patienten dauert 2 bis 3 Jahre, dass die Diagnose festgestellt wird. Und dann können Sie sich vorstellen, bei so einer fortschreitenden Erkrankung 2-3 Jahre sehr, sehr lang ist und dementsprechend die Therapie zu spät angefangen wird. Und das zu optimieren, wir versuchen diese Netzwerkstrukturen zu etablieren, damit die Hausärzte, niedergelassenen Kardiologen, Radiologen, Nuklearmediziner, sogar auch Handchirurgen, weil wie ich gesagt habe, Karpaltunnelsyndrom ist die erste Manifestation von ATTR-Amyloidose ist, dass die in dieser Struktur, Netzwerkstruktur, sofort Hilfe bekommen, damit die Patienten schnellstmöglich erstmal diagnostiziert werden können und dann auch danach an die Therapie kommen können.
Dann darf ich also zusammenfassend tatsächlich zusammenstellen und sagen, es ist eine seltene Erkrankung, die im späten Alter leider Gottes auffällt, weil der Patient viele, viele Stationen durchlaufen hat mit seinen verschiedenartigsten Symptomen.
Richtig.
Und dann hoffentlich an bestimmte Zentren und Experten herantreten kann, die dann letztendlich in der Lage sind, Medikamente einzusetzen, Richtig. Die das Fortschreiten dieser Amyloid-Ablagerung aufzuhalten.
Genau.
Und da hoffe ich doch mal, dass wir die Großzahl der Dunkelziffer der Patienten entdecken können. Und ich hoffe auf ein nächstes Gespräch, Herr Öztürk. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke auch Ihnen.
Zusammenfassend, die Amyloidose ist eine Erkrankung, bei der es zur Ablagerung von Proteinen im Körper kommt, vorwiegend im Herzen, aber auch am Bewegungsapparat, zum Beispiel dem Handgelenk, wo es auch früher mal erkannt wird, oder innere Organe oder auch dem Auge. Das führt eben zu Funktionseinschränkungen und zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität. Aber mit einer Früherkennung können wir mit der Therapie frühzeitig beginnen und können dann eben dem Patienten verhelfen zu einer besseren Lebensqualität und auch zu einem längeren Leben.
Auf jeden Fall, denn je früher wir die Erkrankung erkennen, können wir auch andere Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel physiotherapeutische Maßnahmen. Denn diese Ablagerung, diese Ablagerung sind möglicherweise schon da, aber wir können mit der jeweiligen Therapie diese Ablagerung stoppen, aber auch den Bewegungsapparat in Gang bringen und auch nochmal verbessern. Das heißt, die muskuläre Aktivität, die physiotherapeutische Anwendung kann auch eine ganz große Rolle spielen. Die Lebensqualität, aber auch die gesamte Beweglichkeit von dem Patienten nochmal zu verbessern.
Oder auch die Kondition, die Ausdauer, die maßgeblich beeinträchtigt ist bei Erkrankungen des Herzens. Und wie ich immer ganz gerne sage, eine Therapieoptimierung ist nicht nur immer eine Optimierung der medikamentösen Therapie. Das hat ganz viele Facetten, auf die wir sicherlich auch mal eingehen sollten.
Auf jeden Fall, Björn.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.